Gut, die Motorikstörungen sind nicht so aufwendig, dass wir das so lange brauchen werden. Das Leitsymptom sind binokulare Doppelbilder in der Regel und die nehmen auch in der Blickrichtung des parietischen Muskels zu. Manchmal werden Paresen auch als Unschärfe erlebt. Also das kann durchaus einmal vorkommen, dass ein Patient sagt, ich sehe unscharf und wenn er dann ein Auge zuhält, wird es plötzlich scharf und wenn er das andere Auge zuhält, wird es auch scharf. Ja? Das mit einem Auge und dem zweiten Auge zuhalten ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, den man gleich als erstes machen sollte, weil oft werden Geisterbilder als Doppelbilder angegeben. Ja? Also das mag ein inkonsistenter Linsenkern sein, beginnender Keratokonus. Also wir haben sehr viele Zuweisungen oder immer wieder Zuweisungen an die Neuroophthalmologie mit Abklärung von Doppelbildern. In Wahrheit ist es ein optisches Problem. Oculomotoria, es ist klar, das Auge steht nach außen unten. Wenn das Lid auch dabei wird, wird es nur leichter. Wenn die Pupille auch dabei ist, dann ist sie natürlich weit. Was das bedeutet, werden wir noch sehen. Trochlearis, in Adduktion ist er Senker, in Abduktion Innenroller. Das ist der längste, der ist auch von der Diagnostik, wie noch eingehen werde, der schwierigere für die Bildgeber, also für die Radiologen. Der Abduzens ist von der Diagnostik sowieso einfach und die Patienten haben natürlich da in der Regel horizontal versetzte Doppelbilder bei Blickrichtung zur betroffenen Seite, wird der Abstand dann immer größer. Bevor wir in diese Richtung gehen, vielleicht nur eine ganz kurze Abzweigung. Wenn eine Tagesschwankung ist, wenn die Symptome am Abend deutlich schlechter werden oder vielleicht sogar ein bisschen Apoptose dabei ist, die man an der Spaltlampe bei Aufforderung, das Auge möglichst weit aufzumachen, dann absinkt, dann bitte auch an eine Myasthenie denken. Also dann wäre auch sozusagen die Diagnostik in Richtung Acetylcholin-Antikörper und Thoraxzymom-Ausschluss mittels CT bitte anzudenken. Wenn das dann in diese Richtung geht, dann geht es Richtung Tensilontest und dann schlussendlich in die Therapie mit Mestinon. Nun, der Fazial ist vielleicht noch kurz vorher, der wird immer wieder vergessen, darum setze ich ihn da mal her. Da geht es ja immer darum, ist es ein peripherer oder ein zentraler. Also der Simakernanteil für den Mundast wird zentral nur von der kontralateralen Hirnhälfte versorgt. Das heißt, bei einer Hemisphärenläsion fällt nur der Mundast aus. Ja? Also das ist das, was normalerweise dann Richtung Neurologie geht. Und bei den peripheren Läsionen sind wir auch mit an Bord, zumindest in der Überwachung der Hornhautsituation. Die Hirnnervenparesen sind ja sehr häufig, in jedem Alter sind häufig auch idiopathisch. Ja? Also haben dann oft gar nicht so eine schlechte Prognose, wobei oft die Erholungszeit, wie wir wissen, sehr, sehr lang ist. Bei initialen Schmerzen geht es natürlich auch immer Richtung Zoster und auch schlussendlich Borreliose, also auch dann hätte das natürlich entsprechende therapeutische Konsequenzen. Nun ein, zwei, drei zentrale Störungen vielleicht vorab noch. Das eine ist die Ocular-Tilt-Reaction, weil es sehr oft auch von den Neurologen dann als Doppelbilder an den Ophthalmologen weitergegeben wird. Der Begriff steht für eine Trias und zwar für eine tonische Torsion, sprich Verrollung beider Augen. Wer irgendwas Fundusbildgebendes hat, sieht es dann auch als Foto sehr gut. Das kann man auch im OCT einfach am Foto sehr, sehr gut diagnostizieren. Das ist auch oft verbunden mit einem entgegengerichteten torsionellen Spontannystagmus. Wir haben eine vertikale Vergenstellung, das heißt, die Augen haben ein tiefer stehendes Auge und zwar ist es das exzyklorotierte. Und der Patient versucht es natürlich mit einer Kopfneigung in die gleiche Richtung wie die Drehung auszugleichen. Also das ist ein typisches Bild. Das ist eine verminderte Otolithenafferenz, peripherer oder zentraler Genese, sowie auch untere Bonsläsionen, die können nämlich beide eine ipsilaterale machen und obere Pontine und mesenzentrale Läsionen eine kontralaterale. Also da ist immer der Hirnstamm das Entscheidende. Warum ist es wichtig? Weil wenn wir dem Radiologen sagen, wo er was suchen muss, dann wird meistens auch das Ergebnis dieser Radiologie besser sein. Dann gibt es die internukleare Ophthalmoplegie oder INO. Das ist ein isolierter Rectus medialis Parese. Also der Patient, da bleibt das Auge sozusagen hängen zur Nase hin und ist aber bei Konvergenz normal innerviert. Also da ist die mediale longitudinale Faszikel betroffen. Das ist sehr häufig bei der MS, sehen wir das eigentlich. Und wenn jüngere Patientinnen, vor allem 25 bis 35 Jahre, mit einer INO kommen, kann man schon fast sicher sein, dass das Richtung MS geht. Man sieht das auch, dieses Zurückbleiben des Auges im mittleren Bild, ja, sieht man auch sehr schön bei den Sarkaden. Die Sarkadenprüfung ist da sehr, sehr empfindlich. Das Eineinhalb-Syndrom, als letztes noch, bevor wir zu den eigentlichen Paräsen kommen, das ist eine gleichseitige, konjugierte, horizontale, völlige Blicklähmung. Also beide Augen können nicht in eine Richtung schauen und gleichzeitig eine internukleäre Ophthalmoplegie, also eine halbe noch dazu. Das heißt, das gleichseitige Auge kann überhaupt nichts machen und das Partnerauge kann nur abduzieren. Wobei auch da wieder Konvergenz möglich ist. Und da ist das Kerngebiet vom Abduzens betroffen und die paramediane Pontine Formatio Reticularis. Ja, also das nur, damit man dem Radiologen sozusagen den Weg weist, wo er was suchen muss. Ja, das gilt auch für die Paräsen, die wir jetzt besprechen werden. Mir tut es in meinem Herzen weh, wenn es Zuweisungen gibt an den Radiologen mit der Zuweisungsfragestellung Doppelbilder. Ja, also das soll es eigentlich nicht geben. Ja. Wir haben einmal eine große Zahl sozusagen durchgegangen. Die Häufigkeit ist wie überall auf der Welt mit dem Abduzens als Führenden, sozusagen als Verfolger der Oculomotorius und weniger häufig der Trochlearis, was eigentlich fast ein bisschen erstaunlich ist, weil der doch der längste ist und als einziger hinten im Hirnstamm austritt. Das Problem bei Doppelbildern, wenn man sie jetzt akut hat am Freitagnachmittag, in der Ordination, ist das jetzt was Dringendes? Ist der vom Tod bedroht? Was muss man sofort machen? Welche diagnostischen Schritte? Wie ist die Zeitplanung? Gibt es Unterschiede im Handling, ob der Patient alt oder jung ist? Welche Art der Parese es ist? Welche Grunderkrankungen er hat? In der Literatur werden Sie so große Aufstellungen eigentlich selten finden. Ich habe es Ihnen dazugegeben, kann Ihnen nur sagen, wir decken uns da in Wahrheit mit dem, was bekannt ist. Die überwiegende Mehrheit beim Abduzens ist vaskulärer Genese. Ja, also das ist im klassischen Fall ein Diabetiker mit Hypertonie und Übergewicht, Cholesterin hoch. Der hat natürlich dafür ein hohes Risiko. Und das nächste, lassen wir mal die idiopathischen raus, das sind die unglücklichen für uns, weil wir da nicht wissen, was die Ursache ist. Dann als nächstes kommt dann Tumor, Trauma, Aneurysma, gibt es auch beim Abduzens, entzündlich, Hirndruck, haben wir schon gehört, ist nicht selten und andere seltenere. Das heißt, was können wir aus dem mal rauslesen? Erstens, Tumor gibt es 16%, das heißt diejenigen, die an Radiologie vielleicht verzichten, weil sie sagen, es wird schon eine Durchblutungsstörung sein, denen kann ich nicht ganz folgen. Natürlich könnte man sagen, nachdem man weiß, dass die vaskulären Läsionen eine bessere Prognose haben, in der Regel alle sich wiederholen im Verlauf von Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Monaten, dass man so lange wartet. Aber ich möchte eigentlich nicht derjenige sein, dem der Patient dann 4 Monate später erklärt, erst der Herr Doktor sowieso ist draufgekommen, dass ich einen Tumor habe, ihr habt es ja nicht einmal nachgeschaut. Ja? Also Radiologie auf jeden Fall. Was interessant ist, ist, dass die idiopathischen, also die eigentlich beim Patienten keinerlei Risikofaktoren nachweisen lassen, die weder Diabetes, Hypertonie noch Übergewicht noch irgendwelche Hyperlipidemien haben, keine kardialen Anamnesen, gar nichts, dass sie die im Verlauf eigentlich genauso wie die vaskulären verhalten. Also es wird wahrscheinlich auch da irgendwas Mikrovaskuläres sein, weil die erholen sich in der Regel auch sehr, sehr schön. Es gibt zwischen männlich und weiblich eigentlich nicht sehr viel Unterschied. Der Altersdurchschnitt ist 51, aber mit einer riesigen Streuung. Der Range geht von 1 bis 93. Und jetzt stellt sich die Frage, bei welcher Altersgruppe muss ich auf einen Tumor aufpassen, bei welcher Altersgruppe kann ich mir denken, na, wird schon eh was durch Blutungs, Mäßiges sein. Wir haben uns das angeschaut, das Alter beim Tumor war zwischen 6 und 87, unter 50 waren 36 von 76. Bei den vaskulären Ursachen gibt es auch 2 bis 88, unter 50 waren 30 von 166. Also im einzelnen Patienten haben wir keine Chance, ja, der Radiologie zu entkommen. Auch beim Aneurysma nicht, 34 bis 69 Jahre. Vaskuläre Ursachen, das was wir heute dafür einschätzen, ist von der Karotestenose über AV-Malformationen, über Diabetes kombiniert mit anderen kardiovaskulär relevanten Störungen, Hypertonie kombiniert mit kardiovaskulären Problemen, Insulte und so weiter, paraneoplastische Geschichten, Leukämie im Rahmen einer Narkose aufgetreten, also Ursache sehr vielfältig. Akustikusneurinom ist beim Abduzens natürlich nahe am Kerngebiet. Das wissen wir ja auch, dass wenn beispielsweise Patienten operiert werden, da das Risiko relativ hoch ist. Hypophysenadenome, Meningiome, Metastasen und so weiter. Entzündlich ist natürlich dominierend die MS, dann Meningitis, Sinusitis. Eine Sinusitis ist immer, wenn eine Pansinusitis ist, da sind die HNO-Ärzte oftmals gelassen manchen dieser Fälle gegenüber und sagen, das, was hat das mit mir zu tun? Oder wenn man jetzt hat, irgendeinen Nebenhöhlenspiegel oder Schleimhautschwellung hat jeder Dritte, wenn er nur dazu am Gürtel wohnt und entsprechend der Belastung ausgesetzt ist. Aber wir sehen dann doch sehr oft, dass sozusagen dann eine spezifische Therapie in dem Fall hilfreich ist. Beim Oculomotorius, das ist einer, da gibt es einen Punkt, der ganz wichtig ist, nämlich wir haben doch eine relativ höhere Anzahl an Aneurysmen. Die anderen Geschichten sind genauso verteilt wie beim Abduzens, das können Sie sich das dann genauer anschauen, aber da ist nicht sehr viel Unterschied. Also das, was wir besprechen müssen beim Oculomotorius, ist Pupille betroffen, ja oder nein? Ja? Sie müssen wissen, die Pupillenfasern laufen im Oculomotorius ganz außen. Also Sie können sich das vergleichen mit einem Stromkabel, die Isolierung ganz außen werden die Pupillenfasern von der Lage her. Ja? Daher ist es oft so, dass wenn ein ernährendes Gefäß sozusagen in den Oculomotorius eintritt, die Versorgung noch gut ist und wenn das Gefäß dann tiefer in den Nerven hineingeht, plötzlich das Problem auftritt. Das heißt, die vaskulären Läsionen haben meistens keine Pupillenbeteiligung und wir nennen sie daher äußere Oculomotorius-Parese. Ja? Im Gegensatz dazu, wenn was auf den Oculomotorius draufdruckt, sind die Pupillenfasern in der Regel immer betroffen, weil sie ja die ersten sind, die diesen Druck aushalten müssen. Ja? Und egal, ob ein Tumor draufdrückt oder ein Aneurysma. Auch da haben wir dasselbe Spiel gespielt. Es gibt also nichts, wo keine Altersgruppe, die sozusagen irgendwie schon ein bisschen eine Prädisposition für irgendwas wäre. Auch da wiederum die Risikofaktoren, alles gleiche, geht da relativ schnell drüber. Tumorarten auch wiederum sehr Hypophysenadenome, Meningiome, an prominenter Stelle Metastasen. Beim Entzündlichen wieder ist ein bisschen gemischter. Und jetzt, ja, bei den Aneurysma-Fällen, in 16 von 16 Fällen war die Pupille weit. Ja, ganz klar. Es waren auch bei den Entzündlichen 8 von 23 weit und beim Trauma 32 von 56. Das sagt ja nur was über den Schweregrad des Traumas aus, ist ja kein differenzialdiagnostisches Problem, wenn der schon mit dem Sturzhelm reinkommt und sagt, au, au. Und bei den Vaskulären waren es nur 18 von 80 und die von denen waren aber 11 große Ausfälle, also Insulte. Ja? Also das heißt, Pupille weit ist immer hochgradig verdächtig auf Aneurysma und das ist auch derjenige, wo wir die Radiologie im Haus machen und nicht erst nächste Woche. Ja? Also das ist der einzige Patient sozusagen quasi, den ich wirklich am selben Tag versuche radiologisch abzuklären. Ja? Dass dann oft Tage vergehen, bis die Neurochirurgen dieses Aneurysma versorgen, ist dann ein anderes Problem. Beim Trochlearis ist interessant, dass er von seiner Verteilung an Häufigkeiten her sehr häufig beim Trauma beteiligt ist. Also das heißt, das Trauma, eine traumatische Läsion ist beim Trochlearis fast so hoch wie die vaskulären und oder die idiopathischen. Das liegt daran, dass der einfach ein paar Prädilektionsstellen hat, wo er so über Knochenkanten drüber geht. Das heißt, bei Scherkräften ist er da sehr häufig betroffen. Absolut gesehen ist der Abduzens aber nur viel häufiger betroffen beim Trauma. Ja? Aber wie gesagt, in seiner eigenen Verteilung ist das Trauma viel prominenter vertreten als andere. Was ist wichtig? Prognose. Ja? Vaskulär gut. Also es ist ganz anders als beim Nervus Opticus, beim Ion. Und ganz, ganz schlecht ist das Trauma. Also am Nachhauseweg von der ÖOG wieder nach Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck aufpassen. Ja? Also Trauma sehe ich ganz selten, dass sich erholt. Und das sind auch die dann sozusagen am häufigsten oft nach einem Dreivierteljahr eine Schieloperation brauchen. Ja? Auch da wieder vaskuläre Ursachen, natürlich ein bisschen höher als beim Tumor, aber kein Unterscheidungskriterium. Dann die anatomischen Geschichten. Was auch vielleicht noch wichtig ist, wenn plötzlich eine isolierte Pupille aufgeht, dann kann es auch sein, dass sozusagen eine Kompression auf diesen Oculomotorius gerade am Anfang ist und die Motorik noch nicht dabei ist. Also eine weite Pupille ist natürlich immer ein Problem. Außer, und das sieht man eh sehr schön, es ist eine Pupillotonie. Ja? Dann haben wir natürlich keinen Notfall. Ja? Wie können wir das unterscheiden? Wenn ein Oculomotorius und eine Pupillotonie im Raum stehen, ist das meistens nie schwierig. Pupillotonie. Erstens, wurmförmige Kontraktionen, Spaltlampe. Zweitens, Licht-Nah-Dissoziation. Ja? Also eine Pupillotonie reagiert schlecht auf Licht, aber auf Konvergenz oft prompt. Am Anfang noch, wenn sie älter ist, dann später nicht mehr. Bilocarbin hat jeder in der Ordination. Das kann ich mit einer Spritze verdünnen auf 0,1%ige Pupillotonien sind übersensibel auf verdünntes Bilo. Wenn die Pupille klein wird, nach einer Stunde, ist es Pupillotonie und kein Oculomotorius und der hat keine Blutung und kein Aneurysma. Und das nächste ist, setzen Sie ihn auf den Sessel, sonst ziehen Sie die Hände auseinander und prüfen Sie den Patellarsehnenreflex. Ja, wenn der auch ausgefallen ist, dann ist es das AD-Syndrom. Ja? Also die Nomenklatur ist Pupillotonie, heißt es, wenn nur die Pupille betroffen ist, AD-Syndrom, früher ist ja immer gestanden AD-Pupille, jetzt heißt AD-Syndrom Pupillotonie plus Ausfall. Ja? Ich habe letzte Woche wieder eine Akutzuweisung gehabt, war in der Ordination, das war dann eine Pupillotonie und er hat gesagt, ja, seit 10 Jahren wundern sich alle Ärzte, warum er keinen Patellarsehnenreflex hat. Also den kann man ja geschwind prüfen. Also das Management. Anamnese, Grunderkrankungen ist klar. Meistens ist das Problem, dass man auch über die Fachgrenzen hinaus sozusagen ein bisschen Management betreiben muss. Blutdruck messen kann man auch in diesen Fällen gleich. Ja, das ist nicht selten. Also wenn man 2-3 Mal im Monat eine maligne Hypertonie entdeckt, dann misst man ausreichend oft. Ja, wenn man die nicht erwischt, dann hat man zu wenig gemessen. Ja. Die laufen herum und denen geht es natürlich blendend, ja, bevor sie das erste Mal ein Problem haben. Das Hauptproblem, klar, das weiß jeder von uns, ist sozusagen die Organisation der Radiologie. Wenn man jetzt sozusagen einen Aneurysma-Verdacht hat, dann wird man das ohnehin in den Häusern abklären müssen, auch wenn es Raufereien sind um die Termine. Wenn's keine Pupillotonie, keine weite Pupille dabei ist, würde das nicht so zeitkritisch sehen. Also dann kann das auch in der nächsten Woche erfolgen. Ja. Jetzt zum MR oder CT. Das ist eher Zwangsehe sozusagen mit dem MR. Der Sechser, also der Abduzens, ist allgemein radiologisch noch ganz gut darstellbar. Beim Dreier wird es schon schlechter und beim Trochlearis ist es ganz schlecht mit dem CT. Also da sowieso ein MR anstreben. Auch gewisse Strukturen wie der Sinus cavernosus, die Hypophysenregion, aber auch sozusagen der Kleinhirnbrückenwinkel sind sowieso nur mit dem MR gescheit zu beurteilen. Es geht nämlich da um eine verbesserte Tumordarstellung. Es geht darum, dass man Entzündungen auch nachweisen kann, wie es bei der INO beispielsweise ist, ohnehin nur MR. Die Aneurysma, da geht beides. Also CTA und MRA sind im Ausschluss von einem Aneurysma eigentlich gleichwertig. Ja? Bei den Insulten ist es so, dass frische Insulte, frische Ischämien in den ersten 24 Stunden nur vom MR gesehen werden, vom CT nicht. Jetzt werden Sie fragen, warum wird dann oft der CT gemacht, um eine Blutung auszuschließen. Ja? Hypophysen- und Akustikusregionen gehören auch sozusagen dem MR. Und ich hoffe, dass, wenn Sie die Motilität prüfen, Sie nicht vor der Situation stehen, da ist es wirklich schwierig. Danke.